Herzlich willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Mein Name ist Anja Lukas-Larsen und heute unterhalte ich mich mit Sabine Hauptscherer über das Thema Hilfe für akut traumatisierte Kinder aus der Ukraine. Ja, herzlich willkommen, Sabine Hauptscherer. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei uns hier im Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Sehr schön. Wir beschäftigen uns in letzter Zeit stark mit Themen, die dich sehr interessieren und sehr beschäftigen. Du bist sehr gefragt. Du bist bei uns im Amt für Jugendarbeit die Expertin für das Thema Trauma und Bindung. Ohnehin sind deine Veranstaltungen stark frequentiert und nachgefragt, weil überall da, wo man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, stößt man auch früher oder später immer auf das Thema Trauma. Und um da angemessen darauf reagieren zu können, gibst du den Teilnehmenden in deinen Seminaren und auch deiner Fortbildung, du bildest ja auch offiziell fort, ganz viel Unterstützung und Anregung mit an die Hand. Jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation. Wir erwarten, und es sind auch schon ganz viele da, geflüchtete Menschen und sehr viele geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Und alle stellen sich die Frage, wie können wir uns nützlich machen? Was können wir tun? Was können wir machen? Und wie gehen wir zum Beispiel, das ist schon ein spezieller Fokus, mit Kindern aus der Ukraine um, die ganz grauenvolle Dinge erlebt haben? Und da hast du relativ spontan gesagt, ich mache jetzt hier nochmal ein Seminar. Und also du hattest zwei Termine relativ schnell hintereinander, weil der erste sofort ausgebucht war. Und ich glaube, so rund über 300 Leute hast du, glaube ich, jetzt in der letzten Woche in Anführungszeichen verarztet, um Menschen erste Hinweise und Tipps an die Hand zu geben, wie man sinnvoll mit traumatisierten Kindern umgehen kann. Kannst du noch mal ein bisschen was erläutern, was dein Gedanke war, warum das jetzt aus deiner Perspektive wirklich hilfreich ist und den Leuten auch ganz konkret in ihrer praktischen Arbeit weiterhilft?
Die Idee dieser Veranstaltung ist ja gewesen, sowas wie Erste Hilfe zu machen für Traumatisierung. Man kann auch sagen, für blaue Flecken auf der Seele. Die Grundidee ist tatsächlich, dass es genau wie in physischen Erkrankungen, in körperlichen Erkrankungen auch sowas wie eine erste Hilfe gibt. Und dann gibt es eine Behandlung, wenn das nicht von alleine wieder aushält. Im Moment sind wir überhaupt noch nicht an dem Punkt, wo wir traumatisierte Kinder in Anführungsstrichen behandeln oder sagen können, ist dieses Kind traumatisiert oder nicht. Weil es heilen ja Gott sei Dank wie blaue Flecken auch einige Traumata bei einer guten Begleitung rückstandslos wieder aus. Aber wir sind an dem Punkt, wo es um Erste Hilfe geht für traumatisierte Kinder. Und da habe ich gedacht, da lohnt sich eine einzelne Veranstaltung dazu zu machen. Ich will dann am 12. August nochmal eine Veranstaltung machen, wo es dann eher um die Kinder geht, wo wir tatsächlich merken, es haben sich Traumafolgen verfestigt. Aber jetzt ging es wirklich um diesen Akutfall, um die Erste Hilfe. Und da ist eben wichtig, den Kindern jemanden zur Seite zu stellen als wichtigstes Phänomen. Wir nennen das Bindungsperson, jemanden, der klüger, weiser und stärker ist und an dessen Nervensystem sich die Kinder beruhigen können.
Ich möchte normalerweise die Eltern. Sabine, ich möchte an der Stelle ganz kurz nochmal einhaken, weil also ich kann mich erinnern, was ich damals in meiner pädagogischen Ausbildung mehr oder weniger gelernt habe, ist, dass das Thema Trauma ein schwieriges ist und dass man am besten sehr zurückhaltend ist, gerade als pädagogische Fachkraft, und das sozusagen lieber den Experten überlässt. Also nicht so viel dran rühren, möglichst nicht meinen, man fummelt da irgendwie sinnvoll dran rum, sondern am besten die Finger von lassen und weiterreichen. So, und was ich bei dir gelernt habe, weil ich schon öfter auch an deinen Veranstaltungen mit teilgenommen habe, ist, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Und das möchte ich gerne hier an der Stelle nochmal deutlich hervorheben, ja, dass ich das eben genau anders verhält und auch Pädagogen, die auch teilweise nur kurzzeitig Berührungspunkte haben, sehr, sehr hilfreiche Elemente in diesem ganzen System sein können. Vielleicht kannst du da noch mal kurz einsteigen, bevor du dann in die Tiefe gehst, weil ich allen Kollegen Mut machen möchte, aktiv darauf zuzugehen und sich nicht so zurückzuziehen und das eben genau Experten zu überlassen, sondern zu sehen, auch wir können da Experten sein, zwar in einem Teilbereich vielleicht, aber schon wirklich hilfreich. Also wenn du da noch mal kurz drauf eingehen könntest.
Ja, ich glaube, dass Trauma insgesamt viel alltäglicher ist, als wir uns das eigentlich vorstellen. Trauma sind ja überfordernde Stresserfahrungen, also toxischer Stress, und ist eigentlich eines unserer Daseinsbedingungen. Wir machen alle existenzbedrohliche Erfahrungen. Die Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen, die Kinder haben natürlich in besonderer Weise existenzbedrohliche Erfahrungen gemacht. Und das, was sie am dringendsten in diesem Akutfall, also als erste Hilfe brauchen, ist Beruhigung. Und Beruhigung ist erstmal eine pädagogische Aufgabe. Und ich glaube insgesamt, dass wir uns als Pädagogen unterschätzen in unserer Wirksamkeit und dass wir Therapie auch ein bisschen überschätzen. Wir haben da oft so Heimatsvorstellungen, was Therapie angeht. Ich sage, so ein Kind ist, wenn es denn gut geht, einmal die Woche eine Stunde in Therapie. Und die 23 anderen Stunden an dem Tag ist es in der pädagogischen Betreuung oder in der Betreuung seiner Eltern. Und an den anderen 6 Tagen ist es 24 Stunden in der Betreuung seiner Eltern. Da kann man ungefähr die Wirksamkeit ablesen. Also ich glaube, wir dürfen damit sehr viel mehr Selbstbewusstsein als Pädagogen auftreten. Und gute Kindertherapeuten und Therapeutinnen sagen tatsächlich auch, dass ohne ein hilfreiches und sicherndes pädagogisches Umfeld eine Kindertherapie auch gar keinen Sinn macht. Ich glaube, dass viele von den Kindern, die jetzt zu uns kommen, tatsächlich keine Therapie brauchen, wenn es uns gelingt, sie schnell genug zu sichern. Also ihnen das Gefühl von Sicherheit zu geben und möglicherweise, wenn es uns gelingt, schnell genug ihre Eltern oder meistens sie ja mit den Müttern hier so weit zu sichern, dass die Kinder sich wieder an ihren Müttern sichern können. Kinder beziehen ja ihre Sicherheit, kleine Kinder, im Wesentlichen von ihren Bezugspersonen. Meist sind das die Eltern und in diesem Fall die Mütter. Und solange die Mutter einigermaßen ruhig ist, liest das Kind, die Situation kann so schlimm nicht sein, weil Mama ist ganz entspannt. Und das ist eine Schwierigkeit, die wir jetzt auch haben, dass die Menschen, die aus der Ukraine kommen, verständlicherweise nicht ganz entspannt sein können. Und die Kinder eher lesen, es ist gefährlich. Und da geht es darum, A, die Bezugspersonen zu beruhigen, damit die Mütter den Kindern mehr Sicherheit geben können. Und überall da, wo das aus gut verständlichen Gründen nicht gelingt, nach diesen schrecklichen Erlebnissen, alternative Bindungspersonen zur Seite zu stellen, die vorübergehend die Kinder beruhigen können. Und das können Jugendreferenten sein, das können Erzieherinnen sein, das können Lehrer, Lehrerinnen sein, das kann eine ehrenamtliche Mitarbeiterin sein, die das Kind besucht und mit ihm spielt.
Übersetze das gerade für uns nochmal. Was heißt denn konkret beruhigen? Da steckt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr hinter, als einfach dem Kind zu sagen, es kann entspannt sein. Da sind ja ganz bestimmte Mechanismen, die genau dieses Gefühl dann hervorrufen können. Ja. Was können wir da konkret tun?
Ja. Also ein wichtiger Punkt, das kennen wir von uns selber allen auch, ist, dass wir uns umso sicherer fühlen, je vorhersagbarer das ist, was passiert. Mhm. Das heißt, einen Rhythmus zu schaffen, einen Tagesrhythmus zu schaffen, für die Kinder wieder eine Vorhersagbarkeit zu schaffen. Deshalb ist Schule und Kindergarten so wichtig. Nicht, weil wir Bildungsrückstände vermeiden wollen, das ist auch nett, wenn wir die vermeiden, aber eigentlich, um Sicherheit herzustellen, dass das Kind morgens aufsteht und weiß, was passiert jetzt. Mhm. Also diese Vorhersagbarkeit ist ein entscheidender Faktor. Und der andere entscheidende Faktor, und das ist ein körperlicher, der vermittelt sich nicht über Sprache, ist tatsächlich, dass das Nervensystem des Kindes die ganze Zeit die Nervensysteme der Erwachsenen in seinem Umfeld beobachtet. Und wenn es jetzt feststellt, die Erwachsenen sind ganz aufgeregt, dann vermutet es, hier ist es gefährlich. Und wenn es feststellt, die Erwachsenen sind entspannt, dann vermutet es, so schlimm kann es hier nicht sein. Und das ist auch wieder eine Schwierigkeit, dass in dieser Ukraine-Krise sowohl die Eltern der Kinder als auch diejenigen, die helfen wollen, oft nicht so entspannt sind. Hm. Und dann hilft es nicht zu sagen, du bist hier sicher. Wenn ich sagen würde, du bist hier total sicher, ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Dann wirst du merken, wie dein Nervensystem einmal hochfährt.
Obwohl, ja, ich merke es gerade schon. Ja,
obwohl ich gesagt habe, du bist sicher, weil du hörst gar nicht, was ich sage. Du hörst den Anspannungszustand. Und ich glaube, dass eine der gesellschaftlichen Aufgaben im Moment tatsächlich ist, dass wir alle gucken, wie wir mit unseren Anspannungszuständen wieder runterkommen. Und wie wir Kindern entspannte Erwachsene an ihre Seite stellen können. Hm. Das ist ja nicht nur die Ukraine-Krise. Wir haben ja schon ein kleines Vorspiel mit Corona, was uns auch nicht unbedingt alle entspannter gemacht hat. Und diese Aufgabe, immer wieder zu gucken, wie können wir uns beruhigen und wie können wir damit andere beruhigen, das ist, glaube ich, die Kernaufgabe. Das ist auch wieder eine pädagogische Aufgabe.
Das finde ich, ist also auch nochmal ein ganz wertvoller Hinweis, einfach auch für jeden, der irgendwie in Kontakt kommt, weil ich finde, gelegentlich ist es so, dass man ja auch so die Betroffenheit ein bisschen zum Ausdruck bringen möchte, um unter Umständen klarzumachen, dass man mit diesen Menschen mitleidet. Ja, und das wäre ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, an der Stelle genau das Falsche, zu stark in so eine, Empathie soll man ja sicherlich haben, aber die nicht so auszuleben, zu zeigen, wie soll man das sagen? Also sich da also eher...
Die Wissenschaftler sagen empathische Abstinenz. Ich wäre da nicht so deutlich. Was sie meinen, ist, dass ein zu starkes Mitschwingen von Gefühlen eher dazu führt, dass das Kind an mir liest, aha, so gefährlich und so schlimm ist das gerade. Und es tut den traumatisierten Erwachsenen und Kindern in der Regel gut, zwar einen freundlichen, etwas mitfühlenden, aber eher sachlich orientierten Menschen an der Seite zu haben, an dem ich lesen kann, okay, so schlimm kann es nicht sein, sie ist ganz entspannt. Mhm.
Verstehe. Hast du noch weitere konkrete Tipps? Also das ist jetzt schon was sehr Konkretes, wo ich glaube, dass es auch hilfreich ist, weil es vielen nicht so klar ist. Also für mich war das jetzt zum Beispiel wirklich nochmal ein guter Hinweis. Hast du noch ein, zwei weitere? Also wir können das kurz einrahmen und sagen, also es geht jetzt uns in diesem Gespräch darum, dass du nochmal ein, zwei Punkte benennst, was es so gibt, weil du warst so freundlich und hast dein Seminar, was du gehalten hast, nämlich aufgenommen und wir haben das schon online gestellt und alle, die sich wirklich vertiefend mit der Thematik auseinandersetzen wollen, können sich dieses 2 Stunden 13 ist es, glaube ich, angucken. Der Link ist auf unserer Internetseite zu finden. Aber mir geht es jetzt darum, eben mit dir nochmal kurz zu sagen, was erwartet die Leute da? Was können sie da mitnehmen, wenn sie sich auf diese 2 Stunden 13 nochmal einlassen oder diesen Videoschnipsel an alle möglichen anderen Leute auch weitergibt? Weil das ist ja genau das Problem. Du kannst jetzt ja nicht rund um die Uhr Seminare geben. Und da ist so ein Video natürlich hilfreich. Was konkret erwartet die Leute noch, wenn sie da weitergucken?
Ja, ich habe tatsächlich noch mal versucht, so Standardsituationen anzugucken, die uns Mühe bereiten mit traumatisierten Kindern. Das eine sind Albträume, da würde ich gleich gerne ein bisschen was zu sagen. Mhm. Und das andere sind Kinder, die verständlicherweise gruselige Bilder malen, weil sie sich im Kopf haben und raushaben wollen. Vielleicht fange ich damit sogar an. Die Kinder malen möglicherweise auch, wenn wir sagen, wir malen jetzt irgendwie in der Schule ein schönes Ferienerlebnis oder weiß ich nicht was, malen die Kinder plötzlich eine Straße voll Blut und abgerissene Arme und Beine. Und jetzt haben wir in der Kita oder in der Grundschule eigentlich die Regel oder die Idee, wir hängen die schönen Bilder alle auf und dann können die Kinder stolz darauf sein. Und jetzt komme ich tatsächlich in ein Problem. Was mache ich mit diesem Bild? Ich will dem Kind nicht signalisieren, es hat was falsch gemacht, sondern ich will das Bild wertschätzen. Aber wenn ich das jetzt aufhänge, dann werden die anderen Kinder, wir sagen das getriggert, das ist ein Hinweisreiz für eigene traumatische Bilder. Das tut den anderen Kindern nicht gut. Und meine Empfehlung an der Stelle ist dann tatsächlich zu gucken mit dem Kind, du hast ein ganz wichtiges Bild gemalt, vielleicht nochmal kurz, nicht so lange beschreiben lassen, was hast du da gemalt? Und dann zu fragen, wie geht es dir denn, wenn du da drauf guckst? Dann wird das Kind wahrscheinlich sagen, das ist total traurig oder ich bin total erschreckt oder irgend sowas. Und dann sage ich, dann müssen wir mal gucken, wie wir dieses gute, wichtige Bild so unterbringen, dass es nicht verloren geht, aber dass wir nicht die ganze Zeit drauf gucken, weil wir wollen ja nicht, dass es uns die ganze Zeit schlecht geht. Und dann hängt man es nicht auf, aber man könnte es zum Beispiel in das Lehrerzimmer, in eine Schublade tun oder im Kindergarten oder im Gemeindezentrum, im Büro so unterbringen, dass man sagt, wenn du auf dieses wichtige Bild nochmal gucken willst, es ist da, es geht nicht verloren, aber wir wollen nicht die ganze Zeit drauf gucken, weil es geht uns gar nicht so gut, wenn wir da drauf gucken. Das wäre das eine.
Ja, das andere... Das ist tatsächlich eine Situation, die ja sehr, sehr realistisch ist, dass man genau darüber stolpert.
Das ja, dass man eigentlich was Nettes machen will, dass man Ablenkung machen will, was Nettes malen will, aber in dem Gehirn der Kinder sind die schlimmen Dinge so präsent, dass sie sich nach vorne schieben.
Ja.
Und Ähnliches passiert ja im Grunde auch in den Albträumen, dass sich schlimme Kinder nach vorne schieben. Das Gehirn merkt, ich bin damit nicht fertig und packt sich das dauernd auf Wiedervorlage und deshalb schieben sich die Bilder dauernd nach vorne. Wir wissen aber, dass sich Dinge nicht gut verarbeiten, wenn wir die ganze Zeit daran denken, sondern das Gehirn braucht den Wechsel zwischen Ablenkung und dran denken. Und deshalb ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass dieser Albtraum nicht immer wieder auftaucht? Und dann taucht ja irgendwann auch die Angst auf, überhaupt zu Bett zu gehen, weil man denkt, oh nee, dann kommt schon wieder dieser Traum. Da gibt es ein wunderschönes Buch, das heißt Antons Albtraum. Da wird eine Geschichte erzählt von einem Jungen, der immer Albträume hat oder immer einen Albtraum hat und der traut sich gar nicht mehr woanders zu übernachten. Dann muss er aber irgendwann doch bei der Oma übernachten und entscheidet sich der Oma, das zu erzählen. Und dann sagt die Oma, du weißt du was, es gibt gar keine Albträume. Was es aber gibt, sind manchmal Träume, wo wir aufwachen, bevor das gute Ende ist. Alle Träume gehen gut aus und es ist ganz doof, wenn man vorher aufwacht und das nicht mitkriegt. Und so scheint das bei dir zu sein. Dann erzähl mir doch mal, was du träumst und wir überlegen, wie dieser Traum gut zu Ende gehen kann. In dem Buch ist das eine Geschichte, wo der Junge von Lastern verfolgt wird und davor wegläuft und merkt, die sind schneller als er. Und dann hört der Traum auf. Und die Oma hat die Idee, in den Lastern sind, das sind Laster von Sportausstattern und die bringen ihm ein Baseball-Outfit und einen neuen Schläger und sowas.
Wie schön, ja.
Und dann geht der Junge ins Bett und möchte so gerne den Traum zu Ende träumen und dann ist er weg. Dann taucht er nicht mehr auf. Dieses Buch könnte man mit Kindern lesen, man könnte es auch einfach erzählen und dann könnte man gucken, was ist denn dein Albtraum? Und dann überlegt man, wie kann der gut ausgehen? Also wenn das dann ein Traum von Mariupol ist, könnte man überlegen, wie ist das, wenn wir die Stadt wieder aufbauen? Und wo fangen wir an? Und wie räumen wir den Schutt weg? Und so. Dann kommt möglicherweise danach noch mal ein bisschen Trauer, weil das Kind auch weiß, im Moment räumen wir da noch nicht den Schutt weg. Aber Trauer ist anders als Trauma. Trauma ist was Eingefrorenes und Belastendes. Trauer ist ein heilendes Gefühl, das kann auch abfließen. Also das ist ein Buch, damit kann man schön arbeiten, wenn Kinder so von Albträumen gequält werden.
Ja, hervorragend. Super praktischer Tipp. Du hast gerade nochmal gesagt, Trauma hat ja was von Einfrieren. Was genau da passiert, das hast du auch in dem Seminar nochmal ziemlich deutlich dargelegt. Das ist so der erste Teil des ganzen Seminars, was eben auch auf Video ist. Und zusätzlich hast du ja vor einer ganzen Weile schon eine Broschüre aufgelegt, Traumakompetenz für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die ist bei uns auch im Shop zu beziehen. Da hast du es auch ganz ausführlich dargelegt und beschrieben, was passiert, damit man sich darunter besser etwas vorstellen kann. Das ist nochmal hilfreich für die ganzen praktischen Tipps in so Akutsituationen, dass man es einfach besser einordnen kann. Und das ist im Video auch zu finden. Du hast es eingehend schon erwähnt, du planst schon an einer Fortführung. Willst du da noch was zu sagen?
Ja, ich möchte gerne, wenn der Sommer, die Sommerferien rum sind, also am 12.8., das steht auch schon online, ein Seminar machen zum Thema, wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt. Traumatisierung für die Arbeit mit Geflüchteten. Und die Grundidee ist, dass bei den meisten geflüchteten Menschen, wenn sie hier in Sicherheit kommen, das zwar eine schwere, schwere Erfahrung in ihrem Leben sein wird, die wird nie schön werden, aber dass das ganz gut verheilen wird, dass es keine Traumafolgestörungen machen wird. Es wird aber Einzelne geben, bei denen es Traumafolgestörungen macht. Und in dem Seminar würde ich dann für die Fälle, wo wir mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wo wir deutlich merken, da ist was übergeblieben, da ist was nachhaltig nicht verarbeitet, zu gucken, was könnten für die traumapädagogische Ideen sein, um mit denen weiterzuarbeiten. Das war mir jetzt zu früh. Also da sind wir noch gar nicht. Im Moment sind wir noch bei Sicherheit geben und hoffen, dass die Psyche das alleine schafft. Aber für die, wo die Psyche das nicht alleine schafft, da braucht es dann nochmal Tipps aus der Traumapädagogik. Das würde ich nicht gerne jetzt machen, sondern dann im August, wenn wir auch ein bisschen absehen können, wer hat es irgendwie gut verarbeitet und bei wem merken wir, da gibt es Grenzen in der Verarbeitung.
Mhm. Super. Also merken, 12. August. Anmeldungen sind möglich über die Internetseite jünger-westfalen unter Seminare. Da ist der Seminarkalender. Da ist es zu finden. Auf das Video, von dem wir die ganze Zeit sprechen, auch das ist zu finden auf der Seite jünger-westfalen unter Handlungsfelder und dann dort unter Traumapädagogik oder eben jetzt ganz aktuell die nächste Zeit auch noch auf der Startseite. Da wird es auch zu finden sein. Und dann kann man alles da in Ruhe nochmal nachgucken. Und du hast das in deinen Eingangsworten in dem Video auch gesagt, dass du dich auch sehr herzlich bedankst bei allen Menschen, die jetzt mit großem Eifer, Engagement sich dran machen, jungen Menschen zu helfen, Kindern zu helfen, diese furchtbare Zeit zu überstehen. Und dass wir da gemeinsam aber gute Möglichkeiten haben, uns wirklich nützlich zu machen und da wirklich was Gutes zu vollbringen, indem man speziell solche Kinder unterstützt.
Da sage ich vielleicht auch noch mal was dazu.
Ja, gerne.
Diese Veranstaltung ist ja kostenlos. Meine Broschüre ist auch kostenlos. Die Veranstaltung im August wird per Zoom stattfinden und auch kostenlos sein.
Du hast recht.
Jemand für Geflüchtete spenden will, ist das natürlich toll. Jeder Euro hilft.
So sieht das aus. Sabine, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, uns einen Einblick gegeben hast, was alles abzurufen ist auf der Homepage. Ich finde, das ist ein starkes Stück, mit dem man gut arbeiten kann. Man kann es gut weitergeben. Es ist digital. Es wird auf unserer Seite, ist es eingebettet. Man findet es auch bei YouTube. Also wenn man es irgendwo anders in irgendwelchen Gremien und so gucken möchte, ist es einfach bei YouTube zu erreichen. Gar kein Problem. Dein Anliegen ist, das sagst du immer, keine Barrieren, keine Wissensbarrieren da aufzubauen, dass man nicht drankommt, sondern dein Wunsch ist, dass möglichst viele Leute an die Informationen gelangen und sie auch umsetzen können, damit sie wirklich was bewirken. Das finde ich toll. Ich bedanke mich generell für deine Arbeit. Ich finde das immer großartig und man sieht es auch. Du hast einen großen Zulauf. Das ist wirklich immer beeindruckend. Und ich danke dir aber auch, dass du speziell jetzt heute hier mit mir noch den Podcast aufgenommen hast.
Ja, danke für deine Unterstützung.
Sabine, mach's gut, ne? Bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.